Ja, ich möchte dann auch alle ganz herzlich grüßen heute Abend hier in unserer Bibelstunde. Wir beschäftigen uns ja mit dem ersten Johannesbrief. Gestern Abend haben wir uns daran erinnert, dass Johannes im zweiten Kapitel von unterschiedlichen geistlichen Stufen redet. Er spricht von Vätern, Jünglingen und auch von Kindlein. Und er hat jeder dieser Gruppe auch etwas Besonderes zu sagen, wobei wir wohl auch annehmen dürfen, dass hier auch so gewisse Schwerpunkte liegen im Leben dieser einzelnen Gläubigen. Ich möchte des Zusammenhangs noch einmal von Kapitel 2, Vers 18 ablesen. Da wendet er sich dann zum zweiten Mal an die Kindlein. Und da sagt er: Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisset, sondern weil ihr sie wisset und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibt in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, welche er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich betreffs derer geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibe in euch, und ihr bedürfet nicht, dass euch jemand belehre. Sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so werdet auch ihr in ihm bleiben. Und nun, Kinder, bleibet in ihm, auf dass wir, wenn er geoffenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisset, dass er gerecht ist, so erkennet, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Nun, wir sagten, jede dieser Gruppen von Gläubigen werden hier angesprochen, und der Apostel hat ihnen immer etwas Besonderes zu sagen. Und es sind auch zum Teil sehr anerkennende Worte, die der Apostel hier ausspricht. Den Vätern stellt er dieses schöne Zeugnis aus, dass sie den erkannt haben oder habt, der von Anfang ist. Und wir haben uns daran erinnert, dass hier tatsächlich die eigentliche Quelle unserer Kraft auch für das praktisch-persönliche Glaubensleben liegt. Und das ist die Gemeinschaft, die Verwirklichung dieser Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ich habe daran erinnert, dass gerade der Apostel Paulus das in sehr schöner Weise auch im Philipperbrief Kapitel 3 zum Ausdruck bringt. Da spricht er von diesem tiefen, aufrichtigen Wunsch, den sein ganzes Leben bestimmt hat. Und wir finden diese Aussage eigentlich auch schon am Anfang seiner Bekehrung. Gerade bei Paulus finden wir zwei Fragen, die sein Leben in ganz entscheidender Weise bestimmt haben. Es war einmal die Frage, Herr, wer bist du? Es war bei jener herrlichen Begegnung, die er hatte auf dem Wege nach Damaskus. In dieser Frage liegt schon der Wunsch und das Verlangen, ich möchte dich kennenlernen. Und wir dürfen wohl mit Bestimmtheit sagen, dass der Herr diese Bitte, die in dieser Aussage liegt, in einzigartiger Weise auch beantwortet hat. Es hat wohl kaum einer jener Apostel gegeben, der so tief hineingeschaut hat, auch in die wunderbaren Heilsratschlüsse Gottes. Aber es gab eine zweite Frage, und zwar, was willst du, dass ich tun soll? Das liegt einfach immer zusammen. Die Erkenntnis seiner Person, seiner Größe, seiner Herrlichkeit und der damit verbundene Wunsch, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wobei wir die Betonung auf das Wörtchen du legen müssen. Das müsste das Ziel auch in unserem Leben sein, nicht was tun, sondern was willst du, dass ich tun soll? Das schließt unsere persönliche Wirksamkeit des Fleisches aus. Da soll der Geist wirksam werden. Und das wird hier auch den Vätern ausgestellt. Zweimal wiederholt der Apostel diese Aussage, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Das besondere Kennzeichen der Jünglinge, wir haben uns auch daran erinnert, war einmal, dass sie stark waren. Ihr habt den Bösen überwunden, da war Sieg in ihrem Leben. Und zwar auch deshalb, weil das Wort Gottes in ihnen war. Ich sagte, es ist etwas sehr Schönes, wenn man das Wort Gottes sichtbar im Bücherschrank hat. Aber der Platz des Wortes Gottes muss in uns sein. Und das war hier bei den Jünglingen der Fall, und wir sollten auch mehr davon Gebrauch machen, dass das Wort Gottes in uns ist und in uns bleibt, dass es tatsächlich die in uns wohnende göttliche Kraft ist. Der Apostel sieht es allerdings auch als eine Notwendigkeit an, dass er auf die Gefahren aufmerksam macht, die ja nicht nur bei den Jünglingen waren, sondern bei uns allen. Aber er sagt es den Jünglingen, liebet nicht die Welt noch, was in der Welt ist, weil sie wahrscheinlich in dieser Gefahr standen, in der auch wir sehr leicht stehen kann, dass man in eine gewisse Selbstsicherheit kommt. Wer wüsste das nicht aus seinem persönlich praktischen Leben? Dass gerade auch Zeiten des Sieges überaus gefährliche Zeiten sind. Wenn man in die Geschichte Israels hineinschaut, dann waren das immer so die kritischen Momente. Wenn man Siege errungen hatte, dann war man immer in der großen Gefahr, sich vielleicht auch etwas auf diesen Siegen auszuruhen. Und das liegt wohl auch hier in diesen Worten, die der Apostel den Jünglingen zuruft, liebet nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Nun, Welt bedeutet hier wohl das ganze System, in dem wir leben. Ich erinnere an den zweiten Korintherbrief, wo Paulus ja bekanntlich sagt, der Gott dieser Welt. Wir übersehen das oft, dass letztlich diese ganze Welt unter dem Machteinfluss des Teufels steht. Gott hat das zugelassen und Gott lässt das zu. Und wir wissen, dass diese Machtentfaltung des Bösen noch größer wird. Wir sind noch nicht am Ende. Der Apostel spricht an anderer Stelle von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das einmal völlig offenbar werden wird. Johannes spricht hier von der letzten Stunde oder Kindlein, ist letzte Stunde, so müsste es eigentlich übersetzt werden. Und er sieht den Beweis der letzten Stunde in dem Kommen dieser antichristlichen Kräfte. Von daher liegt hier die Warnung im Blick auf die Welt. Wir sind in der Welt. Wir können auch nicht aus der Welt hinausgehen. Wir haben hier unseren Platz. Aber wir brauchen die Bewahrung. Der Jesus sagt das auch einmal in sehr schöner Weise. Ich denke, wir kennen gewiss diese Aussage: in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind nicht von der Welt. Das heißt, wir als Kinder Gottes leiten wir unser Leben nicht von der Welt ab, sondern von Gott. Und in dieser Welt, die ja letztlich in ihrem tiefsten Wesen antigöttlich eingestellt ist, und das merken wir selbst in einer christlichen Welt, da haben wir die Aufgabe, ein Zeugnis Gottes zu sein. Und das können wir nur, wenn wir uns bewahren und wenn wir hier nicht den Versuchungen nachgeben, von denen Johannes auch hier spricht, und zwar die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Das ist nicht vom Vater, das ist von der Welt. Nun, darüber könnte man gewiss jetzt manches sagen. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber die Reihenfolge ist schon sehr bezeichnend. Und darauf sollten wir auch einmal achten. Wenn Johannes diese Gefahren hier vorstellt, dann beginnt er nicht mit der Lust der Augen. Wir legen heute sehr leicht und sehr oft da den Schwerpunkt hin. Aber die größten Gefahren kommen nicht von außen. Die sind in uns. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Es hat Zeiten gegeben, wer sich so etwas mit der Geschichte in der Christenheit beschäftigt hat, der weiß das, wo es Menschen, ernste Christen gegeben hat, die versucht haben, so dem äußeren Einfluss zu entfliehen. Das war letztlich wohl auch der Gedanke des Mönchtums. Man ging in die Klöster. Und bei vielen war wirklich der aufrichtige Wunsch: ich möchte den Versuchungen entfliehen. Und trotzdem mussten sie in den Klöstern feststellen, dass die Welt da war. Sie lebte in ihnen. Selbst wenn wir blind sind für alles, was es in der Welt gibt, ist die Lust des Fleisches doch da. Sie lebt in uns. Wir sehen also, wir müssen auch da wachsam sein. Nicht nur im Blick auf das, was so von außen auf uns einstürmt, und das nimmt ja heute mehr und mehr zu. Da müssen wir wachsam sein. Und da sollten wir auch tatsächlich sehr klar unterscheiden. Aber es gibt auch eine Kraft in uns. Und sie ist oft viel stärker, als wir denken und meinen. Und ebenso der Hochmut des Lebens. Oh, wie spielt er gerade heute eine sehr, sehr große Rolle im Streben nach den äußeren Dingen dieser Welt und nach der Anerkennung. Und wie manches wird sogar eingekleidet in ein christliches Kleid, und letztlich ist es der Hochmut des Lebens, der da deutlich wird und der sichtbar wird. Mit anderen Worten, es ist Wachsamkeit notwendig. Wir sollten auch darin uns immer wieder neu erinnern, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist alles der Vergänglichkeit unterworfen. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt. Da liegt das Entscheidende, und es geht um das Bleibende. Sein Wort bleibt, und auch wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nun, nach diesen Belehrungen an die Jünglinge kommt der Apostel jetzt auf die Kindlein zu sprechen, und er warnt sie vor den antichristlichen Einflüssen. Auch hier ist vielleicht die Frage berechtigt: warum sagt Johannes das gerade den Kindlein? Warum nicht den Vätern oder den Jünglingen? Nun, persönlich bin ich der Meinung, dass die Kindlein hier in dieser Frage wohl in der größten Gefahr standen. Weil hier in manchen Umständen so die rechte Beurteilung der Gefahr fehlte. Die Väter hatten einen klaren Blick. Der Einfluss, der hier vorgestellt wird, er hatte für die Väter keine so große Bedeutung. Aber die Kindlein waren doch sehr offen für manches, was so auf sie einstürmte. Das war auch oft so verpackt, dass man es nicht so auf den ersten Augenblick erkennen konnte. Und auch das sind Erfahrungen, die man ja auch heute sehr oft macht. Der Feind versteht das oft so zu tarnen, dass man zunächst gar nicht merkt, worum es geht. Aber wer den Heiligen Geist hat, hat dann manchmal sofort das Empfinden, da stimmt was nicht. Vielen von uns wird das schon so gegangen sein. Das kann man nicht bis ins Letzte beurteilen und auch nicht ins Letzte beweisen. Aber man hat sofort so ein ungutes Gefühl, da stimmt was nicht. Und später wird dieses ungute Gefühl dann auch tatsächlich bestätigt. Und das ist wohl diese Salbung von dem Heiligen, und ihr wisst alles. Ihr habt den Heiligen Geist, und der Heilige Geist macht euch aufmerksam auf diese ungöttlichen Einflüsse. Er sagt, es ist die letzte Stunde, oder Kindlein, letzte Stunde ist. Und Johannes sieht diese letzte Stunde einfach in der Tatsache, weil viele Antichristen geworden sind. Also es gab damals innerhalb der Christenheit viele, die sich zunächst zum Christentum bekannt hatten, die dabei waren, die dazugehörten, die vielleicht auch mitgemacht hatten, und die dann nach und nach Lehransichten vertraten, die völlig unbiblisch war. Und das ist wohl die Situation, wie Johannes sie damals beschreibt. Und wenn wir heute in die Welt hineinschauen, in die christliche Welt, dann müssen wir sagen, wie viele sind heute Antichristen geworden. Nur gebrauchen wir den Ausdruck nicht mehr. Vielleicht wäre es gut, wenn wir wieder zurückkämen auf den biblischen Ausdruck. Wenn heute zum Beispiel Theologen die Gottessohnschaft des Herrn Jesus ablehnen, dann sagen wir nicht Antichristen, dann sagen wir liberale Theologen. Wir beschönigen das etwas. Aber streng genommen sind das Antichristen. Wer den Vater und den Sohn leugnet, der handelt im Geist des Antichristen. Johannes zeigt ganz klar, wo diese Leute stehen und was sie letztlich sind. Er umschreibt das nicht, sondern zeigt in aller Deutlichkeit, mit welchen Leuten wir es hier zu tun haben. Also eine ganz klare Rede. Viele sind Antichristen geworden. Sie sind von uns ausgegangen. Das will sagen, sie waren bei uns. Sie waren tatsächlich einmal in unserer Mitte. Wir dürfen mit Bestimmtheit sagen, dass da keine Wiedergeburt stattgefunden hat. Ich habe in diesen Tagen schon wiederholt darauf hingewiesen, dass sowohl Petrus, besonders Judas, von solchen redet, die sich nebeneingeschlichen haben. Nun, wenn man sich nebeneinschleicht, dann geht man nicht durch die rechtmäßige Tür. Dann sucht man irgendwo einen Weg, wie man hineinkommt. Und wenn man dann inmitten der Gläubigen ist, dann wird man das auch nicht sofort zum Ausdruck bringen. Aber irgendwann kommt das dann doch zum Ausdruck. Und so war das auch hier bei den Gläubigen. Ganz am Anfang, das dürfen wir wohl nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte sehen, war die Kraft des Heiligen Geistes so stark, dass diese Leute sofort offenbar wurden. Aber später gab es vieles, was letztlich dazu geführt hat, dass die Kraft des Geistes nicht mehr so wirksam werden konnte. Und dann konnten diese Leute sich auch eine Zeit lang halten innerhalb der Christen. Johannes sagt, sie waren von uns, aber sie waren nicht, sie waren von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Hier spricht Johannes auch ein ganz deutliches Wort. Sie waren natürlich einmal in unserer Mitte, aber streng genommen waren sie nie in dieser innigen und engen Gemeinschaft, von der er im ersten Kapitel redet. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohne, und es ist diese kostbare Gemeinschaft eben aufgrund des Heiligen Geistes. Sie hatten eine Form. Sie hatten das Wort aufgenommen. Denken wir an das Gleichnis von dem Herrn. Und wir kennen dieses Gleichnis vom vierfachen Acker. Da hatte man bei jeder Gruppe zunächst natürlich den Eindruck, da ist etwas geschehen. Aber später offenbart sich doch, dass nur die letzte Gruppe Frucht brachte und damit den Beweis erbrachte, dass tatsächliches Leben da war. Sie sind alle nicht von uns gewesen. Damit zeigt Johannes in aller Deutlichkeit, wie hier diese Abgrenzung zu vollziehen ist. Und ihr habt die Salbung von den Heiligen und wisset alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisset, sondern weil ihr sie wisset und das keine Lüge aus der Wahrheit ist. Ich sagte schon, hier wird von der Salbung von dem Heiligen geredet. Dieser Ausdruck wird mehrmals hier erwähnt. Den Begriff Salbung finden wir sehr oft in der Heiligen Schrift. Im Alten Testament gab es bestimmte Dienste, die durch Salbung bestätigt wurden. Priester, Könige wurden gesalbt. Und nicht jeder konnte eine Salbung vollziehen, sondern nur Personen, die göttlich autorisiert waren, waren berechtigt, diese Salbung zu vollziehen. Nun, im Alten Testament war es eine zeremonielle Handlung. Man wurde gesalbt mit Öl, ein Bild, zweifellos auch wohl vom Heiligen Geist. Aber heute haben wir nicht mehr eine Salbung in dem Sinne. Wenn im Neuen Testament, wenn die Apostel von der Salbung reden, dann denken sie nicht an irgendeine zeremonielle Handlung, wo menschliche Vermittlung eingeschaltet wird, sondern da denken sie an die Gabe des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist sind wir versiegelt, Epheserbrief, Kapitel 1. Durch den Heiligen Geist sind wir gesalbt, 2. Korintherbrief. Durch den Heiligen Geist haben wir das Unterpfand oder das Angeld des zukünftigen Besitzes. Nun, man könnte jetzt noch fortfahren und manches andere vorstellen, was wir alles durch den Heiligen Geist haben. Und hier weist der Apostel besonders stark auf diese Salbung hin, und er sieht in der Salbung die Möglichkeit der Beurteilung. Ihr wisst alles. Das ist wohl nicht in dem Sinne zu verstehen, ihr braucht jetzt überhaupt keine Belehrung mehr. Oder ihr braucht überhaupt nicht mehr in die Bibel zu schauen, ihr wisst ja alles. Das ist nicht der Sinn dieser Stelle. Sondern er will sagen, im Blick auf die Verführer, befähigt euch der Heilige Geist, klar zu unterscheiden, was von oben und was von unten ist. Und das ist auch heute noch so. Der Heilige Geist gibt diese Fähigkeit. Er warnt uns. Und er weist uns auch darauf hin. Denn die Kennzeichen dieses antichristlichen Geistes, sie sind oft sehr offensichtlich. Und gerade die Beurteilung unseres Herrn wird zu einem untrüglichen Maßstab für die Beurteilung dieses Geistes. Der Apostel zeigt hier besonders zwei Kennzeichen, wenn er sagt, denn wer ist der Lügner? Und zwar der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das war eigentlich die große Sünde der Juden. Als der Jesus in diese Welt kam, kam er gewiss auch als der Heiland der Welt. Aber er kam auch als der Christus, als der Messias. Wenn wir uns einmal die Mühe machen, so das Evangelium nach Matthäus aufmerksam zu lesen, dann merkt man schon, welchen Wert Matthäus darauf legt, immer wieder Beweise vorzustellen, dass er tatsächlich der war, von dem die Propheten geredet haben. Wie oft wiederholt Johannes gerade diese bekannte Aussage, wie in den Propheten geschrieben steht. Er bringt ganz klare Zeugnisse für die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen. Und da liegt eine ganz gewaltige Überzeugungskraft. Wir brauchen nicht heute zu sagen, ja, das musst du glauben. Für den Glauben gibt es heute schon ganz klare Beweise. Wir sollten das schon sehen. Im Blick auf die Stellung unseres Herrn. Was die Propheten gesagt haben, vorausschauend von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, die haben sich wortwörtlich erfüllt. Denken wir nur an seinen Leidensweg, der in den Psalmen beschrieben wird. Oder an das, was der Prophet Jesaja beschreibt. Woher konnte Jesaja das wissen oder woher wusste David das? David hat rund 600 Jahre vor dem Kommen des Herrn Jesus gelebt. Woher wusste er das, dass sich das alles so erfüllen würde? Dass einmal die Kriegsknechte über sein Gewand das Los werfen würden. Er sah das inspiriert durch den Heiligen Geist. So könnte man jetzt manches aufzeigen, wo diese Männer inspiriert, geleitet durch den Heiligen Geist, das alles vorgezeigt haben. Selbst die Jünger haben das zunächst noch gar nicht so richtig erkannt. Erst später wurde ihnen das alles klar. Da haben sie das wirklich gesehen und erkannt, wie der Heilige Geist das alles schon vorher bezeugt hatte. Und der Herr musste es ihnen sagen, o ihr trägen Herzens an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Der da leugnet, dass Jesus der Christus ist, das ist der Lügner. Und das war damals tatsächlich diese Haltung vieler Juden. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Leider hat sich an dieser Haltung nicht viel geändert. Heute ist man hier immer noch ganz klar ablehnend dem Herrn Jesus gegenüber. Man wartet auf den Messias. Die Messias-Erwartung ist sehr stark und ausgeprägt bei den Juden. Aber versuch einmal einem Juden klarzumachen, dass der Herr Jesus der verheißene Messias ist. Wie viel Widerstand du dann erleben kannst. Ein bekannter Professor sagte einmal, im Blick auf den Unterschied, der zwischen dem Christentum und dem Judentum besteht, in einem merkwürdigen Satz. Und zwar sagt er, der Glaube Jesu, der eint uns als Juden mit den Christen. Aber der Glaube an Jesus, der trennt uns. Das ist tatsächlich in wenigen Worten die Situation. Hier geht es um die Gottessohnschaft. Hier geht es um die ewige Gottessohnschaft des Herrn Jesus. Auch das finden wir besonders im Evangelium nach Johannes, wo uns der Herr in dieser einzigartigen Stellung vorgestellt wird. Und ich sagte schon eingangs, dass eigentlich wohl das Evangelium nach Johannes deshalb geschrieben wurde, weil dieser antichristliche Geist damals schon wirksam war bei den Gläubigen innerhalb des Christentums. Und da wurde dieses Evangelium geschrieben, und er sagt ja am Ende, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisset. Und das Wort Wissen hat bei Johannes immer den Sinn von überzeugt sein. Man könnte darum durchaus auch diesen Satz so deuten, damit ihr überzeugt seid, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Das ist die Folge seines Kommens. Also diese Frage der Gottessohnschaft war auch schon am Anfang immer wieder eine Frage, wo sich die Geister damals geschieden haben. Aber spricht der Apostel Petrus nicht auch davon? Und auch da ist es sehr beachtenswert, dass Petrus zum Beispiel in seinem Brief auf eine Stelle hinweist, die wir schon im Alten Testament finden, durch die Propheten, wenn er von dem Eckstein redet, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden. Und der Apostel Petrus bringt noch eine andere Stelle aus dem Propheten Jesaja damit in Verbindung und sagt sinngemäß, und dieser Eckstein ist auch der Prüfstein. Also nicht nur die Grundlage, auch der Prüfstein. Hier an diesem Prüfstein, da gehen die Wege auseinander. Entweder man nimmt ihn an oder lehnt ihn ab. Euch nun, die ihr glaubet, ist die Kostbarkeit. Den anderen aber, die es ablehnen, denen wird er zum Fels des Ärgernisses und zum Stein des Anstoßes. Hier spricht der Apostel Johannes ganz klar, wer den Vater und den Sohn leugnet. Wer das eine in Frage stellt, muss notwendigerweise auch das andere in Frage stellen. Man kann nicht von dem Vater reden und den Sohn leugnen, den Gottessohn leugnen. Merken wir, wie viele Leute gibt es auch in unserer heutigen Zeit, die das tatsächlich tun. Man betet das Vaterunser und leugnet den Sohn. Welch ein Widerspruch in sich selbst. Man kann das doch unmöglich tun. Wie können wir vom Vater reden, Gott dem Vater, wenn wir Gott den Sohn ablehnen? Das geht gar nicht. Und darauf will Johannes hier auch besonders hinweisen, auf diese Widersprüchlichkeit, die wir heute doch auch in der Christenheit sehen. Und diese Einflüsse, die drängen immer stärker bis in die Gemeinschaftskreise hinein. Das ist heute nichts mehr Außergewöhnliches, dass es selbst in Gemeinschaftskreisen Leute gibt, die das sogar ganz offen aussprechen. Im Blick auf die Gottessohnschaft des Herrn Jesus. Und das vielleicht sogar als eine persönliche Meinung hinstellen. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Sie sind sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass Sie damit das entscheidende Fundament des christlichen Glaubens überhaupt in Frage stellen und zerstören. Es gibt ganz entscheidende Fundamente. Und wir wissen, wenn man das Fundament eines Hauses zerstört, dann ist das nur eine Frage der Zeit, dann fällt das ganze Haus zusammen. Und darum geht es, diese Fundamente des Glaubens wirklich zu verteidigen. Davon spricht Judas. Für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und dazu gehören diese Wahrheiten her. Die Menschwerdung des Sohnes Gottes, natürlich ein Geheimnis. Keiner kann das erklären. Wie der Sohn Gottes in Maria, in dem Mutterschoß der Maria, die menschliche Natur angenommen hat, ohne der menschlichen Sünde teilhaftig zu werden. Wer will das erklären? Es ist ein Geheimnis und bleibt ein Geheimnis. Wer will das letztlich erklären, dass der Herr Jesus beides in einer Person gewesen ist? Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und so ist er auch jetzt im Himmel. Wahrer Mensch und wahrer Gott im Himmel. Das sind Geheimnisse. Die können wir unmöglich ergründen. Wir können viele Dinge, die es auf dieser Erde gibt, noch nicht einmal bis ins Letzte verstehen. Das bleiben Geheimnisse. Und erst recht, wenn es sich um die göttlichen Dinge und Wahrheiten handelt. Aber das ist der Glaube. Wir glauben das. Und wir sind davon überzeugt. Denn wenn man diese Dinge einmal durchdenkt, dann bleibt die Frage offen, ja, wie wollte Gott anders handeln? Gibt es tatsächlich einen anderen Weg, um uns Menschen, die wir in diesen Bindungen, in dieser Sünde, in dieser Hoffnungslosigkeit leben, aus diesem Zustand herauszuholen? Ich bin überzeugt, wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, hätte Gott das durchaus getan. Gerade das ist das einzigartige Wunder der göttlichen Gnade, dass Gott das Liebste, was er hatte, und in dem Sohn letztlich sich selbst gegeben hat. Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird er uns mit ihm nicht alles andere schenken. Das ist das Geheimnis, von dem auch der Apostel Paulus immer wieder redet. Und auch Johannes steht geradezu anbetend vor dieser Herrlichkeit, wenn er in seinem Evangelium davon spricht. Wir sagen das. Die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Das Wort Eingeborener bedeutet immer der Einzigartige, Einmalige. Da gibt es keinen Zweiten. Da gibt es auch keinen anderen, der heranreicht. In diesem Wort liegt immer die Einzigartigkeit, die der Herr Jesus verkörpert hat. Und an den dürfen wir glauben. Und durch den haben wir Leben, und zwar das Leben, was in ihm war. Das ist jetzt unser Teil geworden. Und ihr habt die Salbung. Wir haben den Heiligen Geist. Und auch da möchte ich auf eine Aussage hinweisen, die Paulus einmal im Römerbrief macht. Und zwar bringt er hier diese Frage in Verbindung mit unserer Stellung überhaupt. Wer Christi Geist nicht hat, der ist überhaupt nicht sein. Da entscheidet sich alles. An der Gabe des Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist empfängt man nicht durch Handauflegung. Es ist Anmaßung. Was man auch heute in vielen Benennungen erlebt, wo Menschen dieses Recht für sich in Anspruch nehmen, Vermittler göttlicher wunderbarer Herrlichkeiten zu sein. Wenn diese Leute sich einmal die Mühe machen würden, das einmal aufmerksam am Wort zu lesen, würden sie erschrecken. Welch eine Anmaßung das ist. Im Alten Bunde gab es eine Vermittlung, zweifellos. Aber wir leben heute nicht mehr im Zeitalter menschlicher Vermittlung. Wir haben einen anderen Mittler. Und das ist Jesus Christus. Wir haben einen Mittler, der Mensch, Christus Jesus. Wir brauchen auch keine menschlichen Mittler. Wir brauchen keine Heiligen. Wir brauchen keine Menschen. Wir brauchen nur ihn. Und wir müssen uns wieder mehr auf ihn hin konzentrieren. Es hat mich einmal sehr erschüttert, als in einer großen Konferenz jemand aufstand und sagte, wir brauchen alle unseren persönlichen Seelsorger. Meine Lieben, wir haben einen Seelsorger. Das ist unser Herr, der im Himmel ist. Wir sollten uns mehr nach ihm ausrichten. Dies habe ich euch betreffs derer geschrieben, die euch verführen. Und ihr habt die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt. Sie bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, sondern dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Nun, wir merken schon bei dieser Ausdrucksweise, die Johannes hier gebraucht, welch einen Nachdruck er auf diese Tatsache legt. Ihr habt das und das bleibt bei euch und das ist die Kraft in euch und das gibt euch auch die Garantie. Johannes bringt das immer wieder mit dieser Salbung mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, diese Belehrungen hier wollen nicht sagen, so, nun braucht ihr euch um nichts mehr zu kümmern. Das gibt euch alle der Heilige Geist im Schlaf. Der Heilige Geist wirkt durch sein Wort. Wir sollten uns dieser Tatsache bewusst sein. Der Heilige Geist, der in uns ist, ist der gleiche, der dieses Wort inspiriert hat. Und durch dieses Wort wirkt und redet der Heilige Geist und gibt uns die entsprechenden Belehrungen. Wobei es natürlich auch wahr ist, dass dieser Geist uns auch auf bestimmte Dinge aufmerksam macht. Aber die letzten Antworten finden wir dann hier in diesem Wort und nicht in unseren Gefühlen oder in unseren menschlichen Überlegungen. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Nun, hier in diesem Abschnitt kehrt der Apostel wieder zu den Kindern zurück, so dass wir wohl sagen können, was in den vorhergehenden Versen steht, war so ein gewisser Zwischensatz. Johannes hat seine Belehrungen unterbrochen und er spricht im zweiten Kapitel von den Kennzeichen derer, die aus Gott geboren sind. Diese Kennzeichen bestehen einmal darin, wie wir Kapitel 2, 3 lesen, in dem Gehorsam. Das ist ein Kennzeichen. Wo wahre Wiedergeburt stattgefunden hat, muss sich das auch im Gehorsam zeigen. Ein weiteres Kennzeichen ist dann die Liebe, besonders auch die Bruderliebe. Auch da sehen wir die Wirksamkeit und die Kraft des neuen Lebens. Hier am Ende dieses Briefes kommt er dann noch auf ein drittes Kennzeichen zu reden. Wir finden das eigentlich hier in Vers 29. Wenn ihr wisset, dass er gerecht ist, so erkennet das jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und diese Kenntnis wird jedes Kind Gottes haben, dass er gerecht ist. Denn in dem Herrn Jesus kann keine Ungerechtigkeit sein. Denn wenn solche Ungerechtigkeit in ihm gewesen wäre, dann wäre er nicht unser Retter, unser Erlöser geworden. Die Sündlosigkeit des Herrn Jesus war Voraussetzung. Wir finden diese Gedanken schon im Alten Testament in aller Deutlichkeit. Zum Beispiel spricht der Psalmist in Psalm 49 schon davon, nicht kann ein Bruder seinen Bruder erlösen. Unmöglich. Viel zu kostspielig, heißt es sinngemäß. Ein Reiner, ein Schuldloser konnte nur für die Schuld und für die Sünde eintreten. Darum war das die entscheidende Voraussetzung. Und gerade die Apostel betonen das auch, Sünde war nicht in ihm. Oder, wie es Petrus sagt, der keine Sünde tat. Er kannte keine Sünde. Er war Mensch. Und ich möchte noch einmal sagen, ein Geheimnis, dass er die menschliche Natur angenommen hat in Maria, ohne der Sünde teilhaftig zu werden. Das können wir auch nicht erklären. Aber die Bibel bezeugt es, dass das, was durch den Heiligen Geist geboren wurde, das Heilige war. Der Heilige und das Heilige. Absolut heilig. In keiner Weise Verbindung mit der Sünde. Sonst wäre sein Werk auch unmöglich gewesen. Und das wäre ein sehr zweifelhaftes Werk. wenn wir unsere Hoffnung und unsere Zuversicht auf einen sterblichen Menschen setzen müssten, der vielleicht moralisch besser wäre wie wir, aber doch nicht vollkommen. Das wäre keine Sicherheit. Wir brauchen einen vollkommenen Erretter. Und die Vollkommenheit der Person des Herrn Jesus zeigt sich auch in der Vollkommenheit seines Werkes. Das ist zum Beispiel die Lehre des Hebräerbriefes. Da sagt der Schreiber in wenigen Worten: So vollkommen, wie er war und ist, ist auch sein Werk. Und das gibt uns ja überhaupt erst die Sicherheit. Das gibt uns auch die Freude. Darauf dürfen wir uns stützen. Das ist nicht so eine Annahme. Das ist Sicherheit. Und darum geht es dem Apostel hier überhaupt in diesem Brief, uns das wieder groß zu machen. Und das möchte ich auch versuchen, uns allen wieder groß zu machen. Dieses Wissen um diese herrliche Stellung, in die wir gebracht worden sind. Und das kommt schon in den nächsten Versen sehr deutlich zum Ausdruck, wo Johannes sagt: Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wir sind Kinder Gottes. Und diese wunderbare Stellung hat ihre Grundlage in der Tatsache, dass der Vater uns die Liebe gegeben hat. Hier wird nicht davon geredet, dass er uns geliebt hat. Zweifellos hat er uns geliebt. Aber Johannes sieht den Beweis darin, dass Gott uns seine Liebe gegeben hat. Das ist die herrliche Beweisführung für ihn. Denn die Liebe Gottes ist nicht nur am Kreuz geoffenbart worden. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist das Wunder. Einmal das Leben Gottes und dann die Liebe Gottes. Ausgegossen in unsere Herzen. Nur leider vermischen wir das so. Wir vermischen oft so die menschliche Liebe mit der göttlichen Liebe. Aber da liegt ein klarer Unterschied zwischen dieser menschlichen Liebe und der göttlichen Liebe. Aber sie ist tatsächlich ein Geschenk Gottes für uns, für jeden Einzelnen. Nun zum Schluss nur noch ein ganz kurzer Gedanke zu Vers 28, weil dieser Vers auch sehr oft angeführt wird. Da heißt es: Und nun, Kinder, bleibet in ihm, auf dass wir, wenn er geoffenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Nun, man hört das sehr oft, dass manche Gläubige sagen: Ja, ich möchte nicht beschämt werden, wenn der Jesus kommt. An sich ein sehr aufrichtiger, guter Wunsch. Aber diese Stelle hier ist etwas anders zu verstehen. Denn wir müssen diesen Vers aufmerksam lesen. Und zwar sagt Johannes: auf dass wir nicht beschämt werden. Und wer ist das wir? Nun, das waren hier die Apostel. Das waren die Mitarbeiter. Und er will mit anderen Worten sagen: Wir haben uns abgemüht. Wir haben uns eingesetzt. Und ihr seid jetzt eine gewisse Frucht unserer Arbeit. Und wenn das keinen Bestand hat, dann sind wir doch beschämt. Dann belastet uns das. Ähnliche Gedanken finden wir auch bei dem Apostel Paulus. Also wir sehen, hier geht es um die Arbeit, damit sie wiedergefunden wird in der Herrlichkeit. Das ist hier wohl der tiefere Gedanke, den der Apostel zum Ausdruck bringt. Und das darf man, wenn auch mit einer gewissen Einschränkung, durchaus anwenden, auch auf alle Arbeit und Dienste, damit wir nicht beschämt werden, damit das wirklich wiedergefunden wird, eine bleibende Bedeutung hat. Also Johannes ist besorgt um das Werk. Und das liegt ihm so am Herzen, gewiss auch die Errettung. Aber auch das, was er, all die Mühe, die er aufgebracht hat, er möchte das doch einmal wiederfinden in der Ewigkeit, damit er nicht umsonst gearbeitet hat, sondern dass wirklich auch Frucht seiner Arbeit gefunden werde in der Herrlichkeit. Und das sollte gewiss auch unser Ziel sein, dass das, was wir tun, auch einmal in der Ewigkeit gefunden wird. Und darum ist es schon notwendig, wie Paulus im Korintherbrief sagt, ein jeder sehe darum zu, wie er darauf baut. Man kann mit Heu, Holz und Stroh arbeiten und dann findet man das nicht wieder. Man kann aber auch mit Gold, Silber und Edelsteine arbeiten, das heißt mit dem, was bleibt. Und das sollte auch eine gewisse Frage werden in unserem Leben. Ist das bleibend oder hat es nur eine vorübergehende zeitliche Bedeutung?